Wer schon mal so eine Husky-Tür gemacht hat, die Hunde sind einfach so lieb. Ich meine, am Anfang, sie bellen und rasten aus, weil sie sich freuen, dass es jetzt losgeht und sie jetzt einen Schlitten ziehen dürfen. Aber letztendlich sind es so herzensgute Hunde und auch so verschmust, dass man sie einfach nur lieb haben kann.
Kann eine Reise ein Leben verändern? Davon bin ich ehrlich gesagt felsenfest überzeugt und sehe das regelmäßig auf meinen Gruppenreisen auf der ganzen Welt. Es ist nicht selten, dass eine Reise in wenigen Tagen einen komplett verändert und das Leben danach eine ganz andere Richtung geht. Marie-Louise und Max haben so eine Reise erlebt. Und zwar ist schon wieder Norwegen schuld. Vielleicht erinnerst du dich noch an den anderen Max, der vor einiger Zeit hier zu Gast war. Da hat auch Norwegen sein Leben verändert. Unsere zwei Gäste heute haben sich einen Van gekauft, ihn selbst ausgebaut und sind losgefahren. 3 Monate hatten sie Zeit. Und nach vielen traumhaften Erlebnissen und einer entschleunigten Reise kamen sie als andere Menschen zurück und sahen sich in ihrer alten Arbeit nicht mehr wieder. Ein Neuanfang musste her. Ein Beweis dafür, dass, wenn man das Gefühl hat, festzustecken, eine Reise einen eventuell da rausholen kann. Vielleicht hilft hier ja auch eine Off-the-Path-Gruppenreise. Ein paar Plätze haben wir auf jeden Fall noch frei für dieses Jahr. Auch wenn ich aktuell jetzt gerade in Finnland auf einer Gruppenreise bin, im April und Mai geht es nach Namibia auf unseren Roadtrip. Eine wirklich geniale und abwechslungsreiche Reise. Vor allem aber auch unglaublich intensiv. Erst die Wüste in der Namib, dann ans Meer in Swakopmund und am Ende Safari im Etosha Nationalpark. Wir erleben so viel in 10 Tagen, das ist wirklich unglaublich. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du dabei bist. Infos zu der Reise, aber halt auch zu all unseren anderen Reisen in Finnland, Costa Rica, Botswana und wo geht's noch hin? Wir haben noch eine Reise, warte, fällt mir gleich ein. Finnland, Costa Rica, Botswana und Namibia findest du unter www.offthepath.com/Gruppenreisen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Infos zu dieser, also Namibia, Gruppenreise, aber halt auch zu allen anderen in Finnland, Costa Rica und Botswana findest du unter www.offthepath.com/Gruppenreisen. Viel Spaß aber jetzt erstmal mit dieser Folge. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch. Das ist ein interessantes Gespräch. Wir sprechen über eine Reise, die vor vielen Jahren angefangen hat. Corona spielt heute auch eine kleine Rolle. Das wird noch ein paar Jahre so sein in diesem Podcast. Aber es hat euer Leben verändert.
Ja.
Lass uns mal versuchen, das aufzuklamüsern. Wie hat alles angefangen für euch?
Ja, also ich hole ein bisschen aus. Wir sind jetzt Anfang 2020. Ich war damals noch im Studium und habe ein Auslandssemester in Alta in Norwegen gemacht. Mhm. Wenn man sich jetzt die norwegische Karte anschaut, ist Alta ganz weit oben. Also ich bin schneller am Nordkap als woanders so ungefähr. War natürlich auch so die Frage, warum denn genau dahin und warum im Winter und überhaupt? Weil gefühlt geht man im Auslandssemester ins Warme, nach Spanien, nach Thailand, aber nicht im Winter nach Norwegen. Und die Erklärung war relativ einfach. Das war die einzige Partneruni, die meine Uni in Norwegen hatte. Deswegen ist es Alta geworden und ich wollte auch einfach mal was anderes ausprobieren. War vorher schon mal in Norwegen in Bergen und ja, wollte tiefer in dieses Land eintauchen, dass es dann so eine Auswirkung auf uns zwei dann letztendlich hat, auf unser Leben, hätte ich jetzt damals auch nicht gedacht. Es war so, Max hat mich dann besucht. Ich glaube, das war im März.
Im März, genau, habe ich dich besucht.
Januar bis Mai dort, im März bist du gekommen. Und dann ja, März 2020 hat es hier dann eigentlich ja schon mit den Lockdowns angefangen. Norwegen war da nicht ganz so streng und auch noch nicht so früh dabei. Aber ja, du bist dann gerade noch heimgekommen, gell?
Genau, ich habe eigentlich am 16. März den letzten Flieger von Oslo nach München erwischt. Da haben sie alles dicht gemacht. Sonst wäre ich stecken geblieben, wäre jetzt vielleicht in Norwegen jetzt nicht ganz so schlimm in der schönen Gegend, wo du warst. Aber wir haben ja noch einige Sachen machen können, bevor ich abreisen musste. Zum Beispiel die Husky-Schlittenfahrt und Schneemobilfahrt.
Und das war schon cool, weil an sich war es so, dass in Alta kommen viele Kreuzfahrttouristen an und die durften alle zu dem Zeitpunkt nicht mehr vom Schiff. Aber da wir ja schon auch mit diesen 2 Wochen Quarantäne und was da alles war, schon länger im Land waren, durften wir diese Sachen alle noch machen und waren dann halt irgendwie fast alleine mit den Huskies unterwegs oder dann auch die Schneemobiltour war nur der Guide und wir zwei und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn man irgendwie noch so eine ganze Gruppe im Schlepptau hatte.
Diese Zeit in Norwegen, die hat ja quasi ausgelöst, dass ihr diesen Drang nach Freiheit und Natur, Verbundenheit so in euch ausgelöst hat.
Ja.
Und das hat dazu geführt, dass ihr euch ein bisschen später ein Van gemietet habt zum Testen. So, wie ist das eigentlich? Also das ist ja auch, am Ende ist es ja auch ein bisschen... habt ihr das gemacht, was ganz viele gemacht haben während des Lockdowns? Ihr habt Vanlife, Wohnmobilreisen für euch entdeckt, habt einen erstmal gemietet, sehr klug, bevor man sich einfach einen kauft und dann irgendwie einen ausbaut. Ja. Seid nach Italien gereist, als wieder offen war und wart so begeistert von dem Erlebnis, dass ihr euch dann einen gekauft habt und ausgebaut habt, ne?
Ja,
ganz eng, ganz kurz zusammengefasst, das werden wir jetzt mal ein bisschen ausschmücken, diese Geschichte. Wie seid ihr denn darauf gekommen, euch dann diesen Van zu mieten und diesen Roadtrip durch Italien zu machen? Also wie kam es dazu?
Ja, ich glaube, es war einfach, dass man halt überlegt hat damals, wie kann man wegfahren, was ist erlaubt, aber auch, wie habe ich irgendwie weniger Kontakt mit Menschen. Jetzt nicht unbedingt, dass ich in einem Hotel bin mit Buffet und allem, wobei wir das auch noch nie so eigentlich waren, dass wir sagen, ja cool, eine Woche Malle all inclusive und ich bewege mich vom Strand zum Buffet. Das war irgendwie noch nie so unseres. Ja. Und Italien war, glaube ich, das naheliegendste, oder?
Genau,
also wir können ein bisschen aus.
Über Südtirol und Lago di Como. Wir haben uns dann nach Venedig vorgearbeitet und auch zum Beispiel bei Stilfser Joch, wo dann doch anspruchsvolle Strecken waren, die uns dann ja doch später auch noch begleiten.
Ja, ganz abenteuerliche Wege. 42 Kehren. Mir war richtig schlecht danach, weil ich immer schauen musste, kommt jemand entgegen und dann können wir die Kurve fahren. Also ja, kleiner Vorgeschmack, was dann danach alles eigentlich kam.
Ja, ihr habt geschrieben, die Reise war... Ich erinnere mich irgendwie, also die waren schon auch sehr verändernd für euch. Ihr habt diese Freiheitsgefühl total abgefeiert. Hat dich, glaube ich, ein bisschen so an dieses Norwegen erinnert, wo du halt auch so frei warst. Nur Brötchenservice, enge Parzellen und da war noch was Drittes, was du geschrieben hast. Das fandest du nicht geil. Und
Mittagsruhe in Italien, ja.
Mittagsruhe, okay, genau. Und aber da kam die Idee, vielleicht ist dieses Vanlife oder mit Wohnmobil unterwegs sein, doch was für uns. Aber wie machen wir das, oder? Wie, als ihr zurückgekommen seid, was war das? Was waren eure Gefühle?
Also es war, wie du gesagt hast, also so dieses typische am Campingplatz sein und das ist mein Platz und ich kann mir in der Früh die Semmeln holen, war jetzt nicht so unseres. Man darf es natürlich jetzt nicht in Italien, dass ich mich irgendwo wild hinstelle. Da ist natürlich Skandinavien schon viel besser. Aber unsere Idee war es eigentlich gar nicht so mit dem Van. Wir haben dann daheim halt davon erzählt und war schön. Und es war damals ein VW-Bus mit Aufstelldach. War uns tatsächlich zu klein, weil wir uns irgendwie nicht so hinbuckeln wollten und war doch viel Rumgeräume. Und es war letztendlich mein Papa, der gesagt hat, ja, war doch total cool, lass uns doch einen Van ausbauen. Weil er hatte nämlich früher, wo er jung war, auch einen selbst ausgebauten VW-Bus. Zum Surfen in Dänemark, ja.
Wir haben gedacht, der spinnt auch nur so rum wie wir und macht ein paar Witze. Aus dem Witz wurde dann schnell ernst.
Wir haben es dann so ein bisschen abgetan, so, ja, nee, wir können doch jetzt keinen Van kaufen und den ausbauen und wir waren jetzt einmal damit weg. Und damit war für uns zwei eigentlich das Thema gegessen. Aber ich glaube, ein paar Wochen später kamen wir nochmal drauf. Und wo mein Papa gemeint hat, nee, das ist jetzt eigentlich kein Spaß, sondern er hätte da auch richtig Freude dran. Er ist handwerklich sehr begabt. Er hat gefühlt einen halben Baumarkt im Keller stehen mit den ganzen Maschinen und Garage. Und auf dem Land hat man eh Platz. Von dem her wäre es jetzt nicht das Problem. Ja, und so ging es eigentlich dann los, dass jeder mal so ein bisschen geschaut hat auf diversen Autoportalen und so und auch überhaupt mal schauen, was möchte man. Also es war schon klar, wir wollen drin stehen können, aber dann gibt es ja auch diverse Kastenwägen, die dann da in Frage kommen würden.
Mhm. Ein Fiat Ducato ist dann geworden.
Ja, genau. War ganz leer. War, glaube ich, ein Firmenwagen oder irgendwie sowas, Jahreswagen, ja. Aber halt komplett leer. Und das war dann schon eine Herausforderung, den quasi zu füllen.
Ja, du hast von euch geschrieben, ihr habt zwei linke Hände die ersten Fenster, ersten Löcher da reinbohren, das war mit sehr viel Angstschweiß verbunden. Ja. Wie seid ihr vorgegangen, diesen Wagen auszubauen? Ganz viel YouTube, gehe ich mal von aus.
Ja, richtig.
Viel YouTube. Eigentlich sind wir tatsächlich fast ohne Plan eigentlich rangegangen. Wir haben uns gedacht, jetzt fangen wir einfach mal an. Also isolieren ist jetzt erstmal nicht so schwer. Das haben wir auch mit hinbekommen. Und dann haben wir einfach mal versucht, die Möbel, Grundgestänge einzubauen und haben auch wieder Sachen ausgebaut und haben 15 Mal umgeplant, wo jetzt das Klo oder die Dusche dann doch hin soll. Das war dann doch viel Trial and Error. Und haben aber doch jedes Wochenende immer wieder dran gearbeitet, ja. Samstag, sonntags, stundenlang.
Es hat auch Spaß gemacht, weil es uns auch als Team so ein bisschen zusammengeschweißt hat. Also halt wir zwei und mit meinem Papa zusammen, dass man da einfach ein gemeinsames Projekt hat, wo man auch sieht, was dann hinten rauskommt. Und natürlich, ich glaube, jeder, der einen Van umbaut, wenn man da ein Fenster reinschneidet und einfach ein Loch in die Karosserie reinmacht, es ist angsteinflößend und jeder muss 5-mal nachmessen, ob es auch wirklich stimmt. Und ja, aber wir haben uns zumindest bei den Fenstern nie verschnitten. Es ist alles so reingekommen, wie wir es geplant und ausgemessen haben.
Also bei meinem Van war das so, dass das eine Fenster auf der linken Seite viel tiefer war als auf der rechten Seite.
Ja, das kann schon sein. Aber
das ist mir erst beim Verkauf aufgefallen, Jahre später.
Das ist der individuelle Touch.
So ist das. Ja. Hat alles geklappt. Seid ihr gut vorangekommen? Ihr seid zufrieden mit eurem Van gewesen, mit eurem Ausbau? Und als ihr dann die Funktionalität testen wolltet, da kam eigentlich auch nur ein Land für euch in Frage, und zwar das altbekannte Norwegen. Und ihr wart, glaube ich, 3 Monate unterwegs. Und das ist auch so, wenn Alter quasi den Stein so oder beziehungsweise die Samen gelegt hat, haben sie jetzt angefangen zu keimen, glaube ich. Ihr wart in eurer alten Anstellung. Ich glaube, du hast dann dein Studium beendet, oder?
Ja, also es war vielleicht so, also die erste Reise tatsächlich mit dem Van waren nur 3 Wochen.
Die Testreise.
Das war quasi die Testreise, das war 2022. Da war der Van so weit, dass wir drin wohnen konnten und alles, aber natürlich noch nichts, keine Details irgendwie super waren. Die 3 Monate waren tatsächlich letztes Jahr 2023, wo wir dann auch gekündigt hatten. Aber 2022 mit dieser ersten Reise, da kam eigentlich der Gedanke erstmal so auf, okay, wir wollen irgendwie mehr davon, wir sind irgendwie mit unseren Jobs nicht so zufrieden, weil sie uns nicht die Flexibilität geben. Du musstest damals noch sehr weit pendeln auch.
Genau.
Homeoffice war halt schwierig, geschweige, dass ich irgendwie mit dem Van mich in Norwegen hinstellen hätte können, um da dann auch draus zu arbeiten. Und gerade bei mir ist da auch so eigentlich dieser Grundstein für meine Selbstständigkeit dann auch entstanden, weil ich gesagt habe, ich möchte einerseits meine Kreativität verbinden mit dem Vanlife, mit Norwegen, dass ich irgendwie auch mit dieser Natur und diesem Outdoor-Gefühl unterwegs bin. Aber ich habe da noch keinen Beruf, in Anführungszeichen, gefunden, der mich irgendwie da, der das alles vereint. Kurzer Spoiler vielleicht an der Stelle. Mittlerweile bin ich selbstständig. im Bereich Brand- und Webdesign und genau für Natur, Outdoor, Reisen, Vanlife in diesem Gebiet einfach, wo ich selber zu Hause bin, dass ich da Selbstständige oder Unternehmer eben begleite, ihr Branding aufzusetzen, ihre Webseite zu machen, dass einfach dieses Gefühl, was man hat, wenn man draußen ist beim Wandern oder mit dem Van unterwegs, diese Freiheit, dass die auch vermittelt wird, wenn man jetzt ein Reiseunternehmen beispielsweise ist, dass ich nicht nur sage, hallo, ich verkaufe Reisen, sondern dass man online gleich spürt, was einen überhaupt dort vor Ort erwartet. Und das konnte ich damals noch nicht greifen. Es hat ja fast 2 Jahre, glaube ich, gedauert. Wir haben immer wieder diese Gedanken rumgeschoben, sollen wir kündigen, was können wir danach machen? Und ich glaube, die Zeit hat es auch gebraucht. Ja. Das nichts.
Dürfen wir das überhaupt? Können wir das überhaupt? Warum sollten wir überhaupt kündigen? Aber die Idee hat sich einfach immer weiter entwickelt, bis dann Anfang 2023 eigentlich dann die Entscheidung feststand.
Mhm. So eine Reise, nicht die physische Reise, sondern die psychische Reise im Kopf, die ist ja oftmals von Begrenzungen begleitet oder halt oder es gibt halt eben diese Begrenzung im Kopf, ne? Also du hast gerade gesagt, kann ich das? Und wenn ja, was kostet das? Was muss ich dafür machen? Wie viel Energie wird mich das kosten? War das bei euch ein Thema, dass vielleicht auch sogar diese Begrenzung so, ach, wir können das doch gar nicht, lass uns weiter mit dem weitermachen, wie es bisher war, ist doch gut genug?
Ja, auf jeden Fall. Also auch von der, sagen wir mal, Karriereschiene. Ich meine, ich habe das gelernt, was ich da gemacht habe. Ich habe studiert, habe in dem Beruf dann auch gearbeitet und dann war halt auch der Gedanke, ja, das jetzt erstmal ruhen zu lassen oder auch ganz zu lassen. Traue ich mir das oder was sagen denn dann überhaupt die Leute? Aber ich glaube, die Gedanken, die haben uns dann, was dann das Umfeld sagt, haben uns dann doch zum Glück relativ schnell dann doch verabschiedet von den Gedanken, dass das ist, also wir haben gesagt, es ist jetzt uns erstmal egal, was die anderen sagen. Wir beide müssen damit zufrieden sein und zurechtkommen. Und das hat auch, wie du sagst, das hat einfach die Zeit gedauert.
Das Umfeld, war das positiv gestimmt auf diesen Umbruch oder eher zurückhaltend und mit Vorsicht?
Ich würde eigentlich schon sagen positiv, weil gerade so unsere Familien, die uns kennen, die wissen, dass wir jetzt nicht so hallodri-mäßig sagen, ach, heute mache ich das, morgen mache ich das, sondern wenn wir uns für was entscheiden, dass wir da eigentlich schon auch drüber nachgedacht haben. Und sie haben ja den Weg auch mitbekommen, den wir beide gegangen sind, beruflich oder dann auch eben persönlich. Und von dem her, als wir das dann eröffnet haben, war dann eigentlich so die Reaktion, okay, mutig, dass ihr das macht, aber richtig cool, weil jetzt sind wir im Anführungszeichen noch unabhängig. Wir haben irgendwie keine Kinder, wo man jetzt da nochmal eine Verantwortung mehr hätte. Und deswegen, wir waren jetzt keine krassen Aussteiger. Also wir haben gekündigt, waren die 3 Monate unterwegs und danach ging es ja weiter mit einem Job, aber in anderer Form. Ist ja nicht, dass ich sage, ich löse hier alles auf und ich packe mein Zelt und lebe jetzt in Norwegen irgendwie beim Wandern oder so und so krass waren wir dann doch nicht unterwegs.
Aber auch keine alltägliche Entscheidung, sagen wir so.
Nee, auch nicht. Also das hat auch lang gedauert, dass wir uns eingestanden haben, dass wir das machen wollen, müssen, wahrscheinlich sogar müssen irgendwann. Weil man kann sowas vielleicht rauszögern, aber wenn man von innen so diesen Drang hat, irgendwas muss sich ändern oder ich habe andere Vorstellungen von meinem Leben, von meinem Arbeiten, glaube ich, kann man das nicht ein Leben lang mit sich schleppen. Außer man kriegt dann irgendwann seine Midlife-Crisis und sagt, oh, wieso habe ich denn damals nicht?
Ja, dann wirst du vielleicht ein sehr, sehr unzufriedener Mensch im Alter.
Ja.
Weil wir dann immer dieser Gedanke, was wäre wenn, was wäre gewesen, wenn ich das und das gemacht hätte. Nochmal zurück zu Alter. Bist du nochmal zurückgekehrt im Sommer dann?
Ja, wir waren dort, genau. Sah ganz anders aus im Sommer. Ich kann es ja nur mit Meter hoch Schnee. Ich war von Januar bis Mai, also ich habe die Dunkelheit miterlebt, Polarlichter, aber auch Mitternachtssonne. Aber es war halt immer Schnee da. Also und dann bin ich zu meinem alten Zimmerchen, wo ich halt im Studentenwohnheim gewohnt habe, Und dann war da ein Volleyballfeld. Hä? Wieso war denn neben meinem Zimmer ein Volleyballfeld? Das habe ich nie gesehen, weil natürlich der Schnee da überall war. Und ich habe damals auch auf einer Husky-Farm gearbeitet und bin eben mit Husky-Schlitten mit den Touristen durch die Wälder, über zugefrorene Flüsse und Seen. Und da sind wir dann auch wieder hin. Max war damals auch dabei, wo wir eine Tour gemacht haben. Und es waren tatsächlich auch noch Hunde da, die ich kannte. Und auch noch Guides von damals, die ich kannte. Und das war halt auch so schön. War eigentlich wieder so eine Art Heimkommen, weil es mir dort sehr gut gefallen hat. Also die Hunde, wer schon mal so eine Husky-Tour gemacht hat, die Hunde sind einfach so lieb. Ich meine, am Anfang, sie bellen und rasten aus, weil sie sich freuen, dass es jetzt losgeht und sie jetzt den Schlitten ziehen dürfen. Aber letztendlich sind es so herzensgute Hunde und auch so verschmust, dass man sie einfach nur lieb haben kann. Und das eigentlich, obwohl ich früher als Kind panische Angst vor Hunden hatte. Also, dass diese Wendung auch irgendwie kommt, ja, das war dann schon schön.
Wie muss man sich den Alltag in Nordnorwegen vorstellen? Also ich kenne Alta, ich war da mal vor Ewigkeiten. Es ist in meiner Erinnerung, sind das wenige Straßen gewesen. Sehr dunkel, sehr kalt. Ich war nämlich halt auch zur irgendwie so im Januar oder so da. Also es war sehr lange sehr dunkel. Aber es war halt unglaublich magisch. Das ist meine Erinnerung, die ich halt habe. Und durch diesen ganzen Schnee ist es am Ende auch gar nicht so dunkel, wie man sich das vorstellt. Aber du hast ein bisschen mehr Erfahrung. Wie ist das dort gewesen? Was ist auch das gewesen, was dich so darüber fasziniert hat?
Ich glaube, deine Worte mit dem magisch haben schon ganz gut auch beschrieben. In Worte fassen ist oft schwer, man muss es teilweise auch erlebt haben. Es war dunkel, ja, aber es ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellt, stockduster und überhaupt gar kein Licht, sondern auch, wo ich im Januar dort war, die Sonne ist zwar noch nicht über den Horizont drüber gekommen, aber trotzdem gab es halt richtig tolle Lichtschauspiele am Himmel. Dann war der Himmel von gelb, orange, rot, manchmal lila, weil einfach so tolle Lichtspiele stattgefunden haben, auch wenn die Sonne nicht da ist. Da war es fast am Himmel nicht so schön, als die Sonne wieder da ist, als dann in der Früh, oder ja, in Anführungszeichen in der Früh, als dann eben diese Lichtspiele da waren. Und es wurde so im Januar so um 10, dass man mal so ein bisschen Licht gesehen hat. Und um 14 Uhr, wo es dann eigentlich auch schon wieder dann wirklich dunkel war. Aber durch den Schnee kennt man ja von hier auch, wenn es mal geschneit hat, dass es dann doch irgendwie ein bisschen reflektiert und es ist alles ein bisschen stiller und gedämpfter und ja, schöner. Und der Ort besteht aus nicht so viel, ja. Es gibt eine Uni tatsächlich, ist, glaube ich, die nördlichste Uni der Welt sogar, bis auf Spitzbergen, aber das ist jetzt mal so als Insel dargestellt. Es gab ein Kino, es gab so eine Studentenbar, eine kleine Disco, ein Einkaufszentrum. Es gab eigentlich alles, was man braucht. Ein Schwimmbad, genau. Von dem her, mir hat es jetzt da echt an nichts gefehlt. Man denkt immer, ja, ich bin da ganz weit weg und wie leben die Leute dort? Die leben genauso wie wir. Da gab es schnelleres Internet als hier bei mir zu Hause so ungefähr. Von dem her, das war einfach super. Es gab Berge drumherum. Ich bin oft alleine wandern gegangen. Jetzt waren es keine langen Wanderungen. Das war so der Hausberg, der Komsa. Vielleicht kennst du den in der Nähe vom Flughafen, wo man schön über den Fjord sieht. Da bin ich oft mal als ein Spaziergang hoch. Da war ich so, ja, Stunde, anderthalb, je nachdem, beschäftigt, habe mir meinen Tee mitgenommen und einfach mich hingesetzt und ja, mir die Landschaft von oben angeschaut. Und gerade während Corona war das so ein bisschen meine Ausflucht, irgendwie mal rauszukommen und da wandern zu gehen, den Kopf frei zu bekommen, weil, ja, was macht man sonst während dem Lockdown? Es gab keine Uni mehr, es war alles nur noch online. Viele der norwegischen Studenten, die dann auch Freunde wurden, sind natürlich heim zu ihren Familien. Viele Auslandsstudenten wurden auch zurückgezogen. Wir durften es uns damals aussuchen. Und ich habe gesagt, ich bleib, weil Lockdown habe ich in Deutschland und habe ich in Norwegen. Und in Norwegen habe ich tendenziell mehr Freiheiten und weniger Leute um mich rum, dass ich einfach in die Natur raus kann. Als jetzt bei uns, wir wohnen in München in der Stadt, da ist man nicht alleine.
Social Distancing wird in Norwegen natürlich praktiziert, weil es gibt ja auch voll wenig Menschen.
Da muss keiner sagen, bitte Abstand halten, weil da ist halt keiner. Also die Empfindung.
Ja, so jetzt mal ein großer Sprung nach vorne zu eurer Reise, als dann eure Testfahrt erfolgreich war und euer Van dann entsprechend auch fertig. Seid ihr zurück nach Norwegen und habt eine 3-monatige Reise gemacht, ne? Wie habt ihr eure Route gewählt? Gab es einen Plan oder war einfach nur die Straße oder das Reisen an sich das Ziel?
Es gab ganz groben Plan, der war, ja, erstmal möchten wir also in Norwegen ankommen und dann vielleicht so 2 bis 3 Wochen an einem Ort bleiben. Und dann, danach ging es, haben wir gesagt, Norden, Nordkap, Standardroute und dann schauen wir mal, wann wir dort sind, wie lange wir gebraucht haben. Also ganz, ganz grober Plan. Und für diese 2 bis 3 Wochen stationären Ort, da hatten wir uns dann auf Workaway auf der Internetseite ein bisschen informiert, was man da in Südnorwegen, Mittelnorwegen so machen kann. Da gab es lauter Farmen oder so kleine Farmbauprojekte, wo man sich bewerben konnte. Und dann haben wir uns für ein Projekt in der Telemark entschieden. Und die kannten wir auch schon ganz gut, die Gegend. Und dort war einfach ein alter Bauernhof, den die die ist eigentlich Architektin hauptberuflich und hat nebenberuflich so einen Bauernhof gekauft. Und da hieß es, ja, sie braucht Hilfe beim Gärtnern, beim Rasenmähen, bei kleineren Scheunenbauprojekten. Ja, und das ging relativ schnell. Die hat sich gemeldet, passt, kommt vorbei. Und das war unser erstes Ziel.
Cool, da habt ihr quasi mit 3 Wochen, und dann habt ihr auf einem Bauernhof, habt ihr dann im Van gelebt oder habt ihr dann auf dem Bauernhof gelebt?
Nee, im Van, die hatte zwar Hütten und alles, aber wir haben gesagt, naja, unser Van ist besser ausgestattet als die Hütte und halt auch unser Rückzugsort. Und dann haben wir den halt da im Garten gestellt und da auch übernachtet. Und der Bauernhof, jetzt nicht falsch verstehen, da gab es keine Tiere mehr. Also das war einfach so alter norwegischer Hof, zwar schon so in so einem Kreis auch angeordnet, aber halt keine Tiere mehr und nichts.
Aber kein Fließenwasser, kein Strom, auch nur Solar. Ja, ist doch recht einfach. Und es war aber zum Runterkommen eine sehr gute Entscheidung, weil wir doch aus einem stressigen Alltag gekommen sind. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt gleich in dem Tempo losdüsen, dass wir dann einfach Norwegen vielleicht in 3 Wochen schon durch haben. Und deswegen die Zeit runterzukommen hat uns sehr geholfen, auch das zu genießen dann.
Ja, Und es war viel körperliche Arbeit und das tat gut, weil wir sitzen ja eigentlich beide, ich sage mal, den ganzen Tag vorm PC. Ich habe meine Passion mit dem Kantenschneider gefunden und habe alles klein geschnitten und gehäckselt, was ich gefunden habe. Das war sehr gut, um den Kopf irgendwie auch mal frei zu kriegen und halt auch am Abend körperlich K.O. zu sein.
Das vergisst man, ne, im Laufe des Lebens, wenn man halt auch, also man mag es ja nicht glauben, als Reiseblogger und Podcaster und so weiter, dass ich halt eben auch eigentlich einen Bürojob habe und die ganze Zeit am Schreibtisch sitze und diese Abwechslung, Haus renovieren oder irgendein Renovierungsprojekt, wo ich meine Hände mal nutzen kann, das ist einfach für den Kopf also richtig, richtig gut. Und entsprechend kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Entsprechend war wahrscheinlich auch der Van-Umbau halt auch eine geile Abwechslung, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und man sieht, was man halt getan hat. Ja. Man hat jetzt nicht irgendwie 20 E-Mails geschrieben, sondern man hat irgendwie ein Bett gebaut.
Ja, die Arbeit am PC, die ist endlos. Und wenn man halt mit den Händen arbeitet, dann ist ein Projekt auch wirklich fertig und man sieht es.
Das Van ja auch immer endlos ist. Ja. Also nach jeder Reise merkt man ja doch, was man
absolut
machen können.
Absolut. Wenn ich, also ich würde jetzt nur auf meine Erfahrung zurückgehen. Die Arbeit an einem Van, du hast gerade aber schon gesagt, ist nie fertig. Und vor allem, wenn man, glaube ich, selber da so Hand anlegt mit YouTube und Co., so ging es mir zumindestens, da ist vielleicht die ein oder andere Schraube nicht so fest, wie sie sein sollte. Kennt ihr das, was ich gerade sage?
Ja.
Nur zu gut, ja.
Okay.
Die Projekte gehen weiter. Vielleicht dazu, es gibt mittlerweile einen zweiten Van in der Garage.
Okay.
Es ist nämlich jetzt ein Defender eingezogen, der jetzt wartet auf Umbau oder gerade im Umbau auch ist. Also
sehr cool.
Ich beende dieses Projekt allgemein.
Und worauf ich hinaus wollte, ist, gab es Probleme auf der Reise mit dem, was ihr gemacht habt? Oder mit den Produkten oder mit den Dingen, die ihr verbaut habt?
Ja, die Batterie, oder?
Die Batterie zum Beispiel,
ja. Wir hatten einen Batterieschaden, ja. Magst du da erzählen?
Naja, das hat auch auf dem Bauernhof tatsächlich angefangen, dass die Batterie mitten in der Nacht sich gemeldet hat und hat gesagt, ja, sie ist leer. Das kann aber nicht sein, die hat ja noch 80%, hat die ganze Nacht, den ganzen Tag die Sonne drauf gescheint auf die Solarplatten. Und dann mussten wir nochmal um eins in der Nacht sind wir nochmal 10 Kilometer Auto gefahren, damit wir die Batterie wieder aufboosten können. Hat dann auch nochmal 2 Tage nichts gehört. Und dann waren wir aber schon unterwegs Richtung nächste Etappe. Ja, und dann kam es immer öfters, dass die in der Nacht dann auf einmal Faxen gemacht hat. Und wir haben uns eigentlich schon wieder auf dem Heimweg gesehen, weil wir auch nicht mit dem Customer Service zurechtgekommen sind. Die konnten uns nicht weiterhelfen. Dann zudem, dass wir noch einen Batterieschaden hatten, war, wie du auch schon gesagt, eine Schraube locker. Und zwar war die Schraube am Boiler locker. Am Warmwasserboiler. Die Marie-Louise war beim Duschen.
Ja.
Und auf einmal war das Wasser, kam nicht mehr aus dem Schlauch, sondern kam unten aus dem Boiler raus oder aus der Pumpe und ist einfach schön durch den ganzen Van durchgesogen und hat alles nass hinterlassen.
Und du warst nicht da.
Ich war nicht da.
Also genau. Wir waren da an einem Platz, was war das, ein See, Fjord, irgendwas mit Wasser. Und ich habe gesagt, ich gehe schon mal kurz duschen. Und macht dann halt, es hat mal funktioniert am Anfang und dann, wenn man halt den Hahn auf und zu macht, irgendwann kam nichts mehr, dachte mir, komisch, wir haben noch Wasser aufgefüllt, so lange habe ich nicht geduscht. Und dann wollte ich, irgendwie bin ich dann, habe ich den Duschvorhang weggemacht und habe ich gesehen, dass das Wasser quer durch den Van gelaufen ist. Gott sei Dank standen wir so schräg, dass es zur Schiebetür quasi rauslief, aber trotzdem ist es ja einmal durch den ganzen Van durch. Das Problem war, ich war halt alleine einschamponiert im Van gestanden. Was macht man dann irgendwie? Also ich habe dann versucht, Max anzurufen, habe ich aber nicht erreicht. Und dann halt irgendwie schnell abgetrocknet und dann halt geschaut, was da los war. Und irgendwie hattest du es im Gefühl, weil du nämlich dann auch zurückgekommen bist. Gell? Aber du hast nicht gehört, dass ich angerufen habe. Und ich glaube, wir haben 2 Stunden haben wir den Van versucht zu trocknen, die Klemme wieder hinzumachen. Die hat sich halt wahrscheinlich irgendwann durch die Erschütterung auch mal gelöst, das kann schon sein. Seitdem checken wir immer diese Wasserklemmen, ob die auch wirklich fest sind, dass nicht wieder das passiert, weil natürlich, wenn es zu lange im Wasser steht, dann schwemmt es natürlich auch die ganzen Holzplatten und alles auf. Also war jetzt dann ein bisschen ungeil, aber seitdem, toi toi toi, hatten wir keinen Wasserschaden mehr.
Aber genau das ist mir bei dem Boiler, ich weiß nicht, welchen ihr habt, aber auch passiert, genau an dem Warmwasserausgang. Und das ist mir halt eben sofort bei der Reise passiert. Und ich bin gerade nach Mallorca gefahren, von Garmisch nach Mallorca, stand in der Schweiz bei -5 Grad und dann läuft mir das ganze Wasser hinten raus und gefriert halt eben auch sofort mitten in der Nacht. Das war kein schöner Start.
Ja, da kommt Freude auf, ja.
Ja, das war auch ein anstrengender Start für uns, auch mit der Batterie. Die hat uns doch echt am meisten Kopfzerbrechen gemacht. Aber das Gute für uns ist, dass die Norweger auch ein wahnsinniges Wohnmobil-Reiseland ist.
Also mein Lieblingsladen ist Bildthema gewesen.
Ja,
Bildthema.
Kennen wir uns auch aus.
Und da waren wir bei einem Wohnmobilwerkstatt, die zum Glück im Süden auch relativ oft da waren. Und die hatten zum Glück genau die Batterie da.
Nach zwei Stunden war das getauscht.
Hat zwar viel Geld gekostet, aber das Wichtigste war, wir konnten weiterfahren.
Aber das Gute war, die alte Batterie war noch irgendwie eine Woche innerhalb der Garantie. Das heißt, wir haben die tatsächlich einschicken können und das Geld dafür zurückbekommen. Also Glück im Unglück quasi, weil so eine Lithium-Batterie kostet jetzt auch nicht nur 3 Euro. Und ist halt ärgerlich, wenn das am Anfang von so einer Reise passiert.
Absolut. Ihr seid diese 3 Monate, also ihr habt gesagt 3 Wochen auf einer Farm Workaway gearbeitet. Das heißt Kost gegen Logis. Und danach seid ihr durchs Land gereist und habt euch ganz bewusst, deswegen habt ihr auch einen Van gehabt, gegen Unterkünfte entschieden und habt frei gestanden. Jetzt weiß ich, dass das sehr, sehr einfach ist in Norwegen und sehr geduldet wird, aber nicht unbedingt erlaubt ist. Wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Ihr hattet ja am Anfang keine große Erfahrung damit, oder?
Nee, nicht. Also von den 3 Wochen hatten wir ein bisschen Erfahrung. Wir sind tatsächlich Heavy User bei Park4Night, haben da geschaut, haben aber auch Google Maps, Google Maps einmal halt so abgescannt. Und was eigentlich am besten geholfen hat, war echt das Bauchgefühl. Wir haben zwar geschaut, ist dieser Platz in Park4Night drin, hat es gute Bewertungen oder ist da irgendwas, wo man sagt, ja, da ist ein komischer Nachbar. Aber dann echt, also wir sind auch teilweise weitergefahren. Das ist auch unsere Regel. Wenn einer von uns beiden sagt, nee, hier fühle ich mich nicht wohl, auch wenn man nicht artikulieren kann, warum, dann fahren wir weiter. Und das hat uns eigentlich echt immer geholfen mit dem Bauchgefühl. Weil ich muss letztendlich in einem Kasten schlafen, wo ich nicht mitkriege, was gleich außen passiert. Es ist hell, also ich kann mich jetzt ja quasi nicht im Dunkeln verstecken, weil wir waren ja im Sommer auch unterwegs. Und das war eigentlich so unser Ding, dass wir Park4Night und Bauchgefühl hatten.
Mhm. Ja. Wie verlief eure Route?
Das bist jetzt du, weil geografisch, ich schaue mal so aus dem Fenster und weiß nicht, wo wir hinfahren.
Ja, wir haben erst noch ein bisschen, eine Woche, also sagen wir mal, wir waren 2 Wochen auf der Farm. Dann sind wir 1 Woche noch in der Telemark verreist, im Süden Norwegens. Haben dann einen kurzen Zwischenstopp in Oslo gemacht, weil meine Eltern uns besucht haben. Die sind kurz eingeflogen, waren ein Wochenende mit denen dort. Und haben uns dann auf den Weg Richtung Norden gemacht, sind diesmal durch Ostnorwegen, da durch Røros gefahren. Diese alte Bergbaustadt, da bist leider du krank geworden für ein paar Tage. Sind dann an Trondheim vorbei und dort eigentlich an diese Helgelandsküste. Also wir haben uns entgegen diese Hauptstraße im Landesinneren entschieden bei der Hinfahrt und einfach den langen Weg schön an der Küste mit, ja, was weiß ich, was waren da, 10, 12 Fernfahrten dazwischen und haben uns da hochgearbeitet, immer wieder Zwischenstopps eingelegt zum Wandern. Also die ersten paar Tage noch ich alleine.
Ja, ich war noch zu krank und zu schwach quasi. Also ich bin irgendwie mit 40 Fieber 3 Tage im Van gelegen. Ist jetzt auch schwierig auf, was sind das, 6 Quadratmeter zu zweit, wenn einer irgendwie komplett ausgenockt ist. Aber ja, wir haben es rumgebracht, lieber am Anfang von der Reise. Und dann, ich glaube, dass es auch einfach die Erschöpfung war, die irgendwann von einem auch abfällt. Kennt man ja vielleicht, wenn man irgendwie eine stressige Phase hat, auch früh in der Schule Schulaufgaben geschrieben und dann Ferien, dann wird man erstmal irgendwie krank. Ich denke mal, dass es vielleicht auch sowas war. Aber danach ging es wieder weiter.
Mhm. Und dann wahrscheinlich an den Lofoten vorbei?
Wir sind ja am Bodø, haben wir die Fähre genommen, auch nach Moskenes.
Mhm.
Und haben uns dann die Lofoten angeschaut, aber relativ schnell durchgefahren, weil uns
das... Allzu voll.
Es war uns zu voll. Also wir haben gesagt, wir müssen dahin, weil wir da sind.
Dass wir kein FOMO haben, genau. Nicht, dass alle dort waren und wir nicht, wenn wir eh schon 3 Monate sind.
Aber es war voll mit Tagestouristen, die halt dann auch ihre Mietwagen da hatten, die halt auch mitten auf der Straße stehen geblieben sind. Das war lange nicht entspannt. Deswegen sind wir leider durch die Lofoten sehr schnell durchgepäst.
Und sind dann nach Vesterålen weiter, gell? Genau. Da dachten wir, das wären die Nordlofoten, aber ist es gar nicht. Aber ja, da haben wir Vesterålen für uns entdeckt und waren dieses Jahr tatsächlich wieder länger auf Vesterålen.
Also die Inselgruppe nördlich von den Lofoten.
Genau, ja. Da war es entspannter.
Da sind ja auch, da gibt es ja unglaublich viele Wale, ne? Viele Orcas, viele Buckelwale.
Die haben wir alle gar nicht gesehen.
Schweinswale
haben wir oft gesehen, auch in den Fjorden, wenn wir geangelt haben. Am Anfang konnten wir es nicht zuordnen, was das ist, weil man nur gehört hat, wie sie halt die Luft auspusten. Und das hat sich so ein bisschen angehört, wie wenn man im Schnorchel Wasser drin hat und dann so einmal fest reinpustet und dachte mal, wer schnorchelt denn hier? Aber es hat niemand geschnorchelt, es waren dann die Wale letztendlich. Mhm. Aber die anderen Großen haben wir bisher noch nicht gesehen. Wir haben aber auch keine Walsafari oder dieses Whale-Watching oder so haben wir auch nicht gemacht. Ich setze mich in nicht so ein kleines Gummiboot mit Wellen, da wird mir schlecht und das ist mir so eng, das muss alles nicht sein, nee.
Aber mit dem Van unterwegs.
Ja, dann kann ich es ja steuern.
Und dann, ich glaube, euer Ziel, das ist quasi, du hattest geschrieben, bis wir am Nordkap ankamen, war alles cool und als wir da waren, da ging es ja natürlich irgendwie automatisch wieder zurück und damit halt eben auch zurück in dieses neue Leben. Also in der Zwischenzeit habt ihr ja euch so ein bisschen Gedanken gemacht, ihr habt euch irgendwie so neu erfunden Und ihr hattet da vorher schon so ein bisschen einen Plan, wenn wir zurück in Deutschland sind, dann wird sich halt irgendwas ändern. Von da aus habt ihr noch ein Alter wahrscheinlich gehalten?
Ja, so Alter sind dann ans Nordkap, aber tatsächlich war Nordkap gar nicht unser Ende.
Aber das wussten wir damals.
Das wussten wir damals noch nicht. Bei vielen ist ja Nordkap Ende und wir fahren wieder heim. Ja. Nordkap, ich war während Corona am Nordkap, da waren wir zu viert, weil alles zu hatte, das war super. Und dann jetzt, wo wir beide dort waren, natürlich richtig viele Touristen auch wieder. Und es war so, nee, irgendwie hat das nicht so das Gefühl für uns, dass hier unsere Reise zu Ende ist und so dieses Ende der Welt und es geht hier nicht mehr weiter. Und dann sind wir noch ein Eck ausgefahren von Norwegen.
Da sind wir Richtung weiter Richtung Osten, Richtung Kirkenes. Da ist dann noch die so eine Halbinsel, der Varanger Nationalpark. Und da Vardø, Vadsø, also tatsächlich auch noch Städte mit so 15.000, 20.000 Menschen. Aber da ging dann wirklich die Straße ins Nichts. Also das war
einspurig.
Und dann in Varanger Nationalpark im Norden hat dann die Straße doch kurz vorm Meer aufgehört. Und das war doch dann im allernordöstlichsten Teil von Norwegen unser Umkehrpunkt.
Ja. Das war in Hamningberg. Früher war das ein Fischerdorf. Und ich glaube, sie mussten sich damals entscheiden, ob sie da einen großen Hafen bauen oder woanders. Und letztendlich haben sie in Hamningberg dann nicht diesen Hafen gebaut. Und jetzt sind es halt nur noch so ein paar kleine Hütchen. Das meiste sind die Cabins, wo sie halt irgendwie Urlaub machen. Und da war tatsächlich auch, wenn man auf die Karte schaut, endet halt diese 20 Kilometer lange einspurige Straße, endet dort in so einem Schotterweg. Und dann ist auch das Land irgendwie vorbei. Und es gibt ein Foto, wo wir genau da parken, an diesem Ende der Straße. Und das war dann eben auch für uns das Ende, was heißt das Ende der Reise, aber unser Umkehrpunkt, weil wir ja wirklich nicht mehr weitergekommen sind. Also wenn man übers Meer schaut, da kommen dann noch irgendwelche Inselchen, aber da kommt man ja auch nicht mehr hin. Und ich habe dann da einen Kaffee getrunken, meinen Kaffee am Rande des Weges oder ja, Rande der Welt. Und das war schon auch emotional, weil wir wussten, jetzt geht's wieder zurück. Auch wenn es natürlich noch viele tausend Kilometer bis heim sind, aber man ist wieder in dieser Kehrtwende quasi drinnen, wieder nach Hause, wo ja auch wieder ein Leben auf einen wartet, was man neu aufbaut, was aber alte Strukturen auch wieder hat und. Und ich habe da schon ein paar Tränchen vergossen, wo wir da gefrühstückt haben, wo ich wusste, okay, wir fahren jetzt wieder zurück. Weil, wie du vorher gesagt hast, das ist ja auch eine mentale Reise, die man da mitmacht. Und wir haben schon so viel über die Jahre mental mitgemacht und durchgemacht und uns entschieden, dass wir diese Reise überhaupt machen. Das kam mir nicht aus dem Nichts. Und dass wir es dann wirklich auch durchgezogen haben und gemacht haben und quasi jetzt wieder auf dem Rückweg sind von dieser Reise, war dann schon irgendwie auch ja bewegend irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, ich habe öfters mal geweint im Van, wenn mich irgendwas überwältigt hat, weil es so schön war oder weil ich einfach auch so dankbar war, dass ich das machen kann. Ich meine, kann nicht jeder machen oder man traut sich es vielleicht auch nicht, dass man sagt, ich bin jetzt mutig und kündige jetzt. Und man muss ja auch ein bisschen Geld ansparen, dass man die 3 Monate über die Runden kommt so eine Batterie ums Eck, man muss vielleicht daheim die Miete noch weiter zahlen. Also das ist natürlich schon auch mit Planung verbunden und auch ansparen über die Jahre davor. Und vielleicht nicht jetzt essen zu gehen heute, sondern sich die 50 Euro zu sparen, weil man in Norwegen essen geht, weil man da mit den 50 Euro auch nicht so weit kommt. Weil man kriegt irgendwie einen Burger oder einen Hotdog ums Eck, was jetzt auch irgendwie eher ungeil ist, aber ja.
Ich empfinde Norwegen zum Einkaufen als okay.
Ja.
Also wenn man so im Supermarkt einkaufen geht, das geht eigentlich. Aber alles, was so Service angeht, also wenn du halt im Restaurant bist und bedient wirst, das ist unbezahlbar. Das ist also 2 Burger und 2 Cola in Oslo für, weiß ich nicht, 65 Euro, 70 Euro.
Ja, wenn es reicht, oder?
Ja, ja das finde ich dann schon sehr, sehr krass. Norwegen Ich finde ja Norwegen landschaftlich auch so unglaublich geil und diese Natur so unglaublich abwechslungsreich, ne? Also egal, ob du jetzt im Süden, ihr habt Telemarken kurz angesprochen, wo ihr das Workaway gehabt habt. Wenn man jetzt da weiter Richtung Lofoten geht, ist anders. Du hast Bergen, da wart ihr mal vorher irgendwann mal. Also wahnsinnig abwechslungsreich. Und die Natur ist wunderschön. Und die Tierwelt, auch wenn ihr keine Wale gesehen habt, auch und Bären und Elche und so. Habt ihr was gesehen? Gibt es Momente auf dieser Reise in diesen 3 Monaten, die euch so in Erinnerung geblieben sind?
Unendlich viel Rentiere. Also am Anfang war es noch so, boah, cool, Rentiere. Irgendwann war es so, bitte könnt ihr einfach von der Straße weggehen, dass wir weiterfahren können, weil man ist irgendwann auch übersättigt. Also das haben wir, glaube ich, gemerkt, wo es dann auch war so, ja cool, noch ein Wasserfall und noch ein Fjord und hier, man wertschätzt das gar nicht mehr so, weil wenn man am Anfang hinkommt, ist man komplett überwältigt und irgendwann ist es einfach zu viel. Und so ging es uns, glaube ich, mit den Rentieren irgendwann.
Ja.
Aber es war schon beeindruckend, die halt auf den großen Hochebenen zu sehen, wie sie da rumlaufen und ihre Flechten fressen. In Alter hatten wir noch eine coole Begegnung, gell?
Ja, da hatten wir uns ja E-Bikes auch mal ausgeliehen bei so einem Adventure-Shop und sind einfach auch die Strecke, die wir damals mit dem Schneemobil gefahren sind, sind wir jetzt dann auch mit den Radeln gefahren. Und da war auch einmal eigentlich auf dem Rückweg, wo wir eigentlich schon voll fertig waren und eigentlich schon keine Lust mehr hatten, auf einmal rechts auf dem Feld dann eine Elchkuh mit zwei kleinen, doch recht nah, aber noch in weit genug Entfernung, dass wir in Ruhe beobachten konnten. Aber das hat uns dann schon wieder gezeigt, dass es doch cool ist und Spaß macht, ja. Obwohl wir eigentlich schon wirklich, eigentlich mussten wir aufhören. Ja. Und das hat uns aber nochmal den letzten Ruck gegeben. Hm. Was Natur oder sagen wir mal von der Landschaft auch wahnsinnig beeindruckt hat und immer wieder, da konnte ich mich nie satt sehen, das waren die Strände in Nordnorwegen. Da habe ich dann Fotos zurück nach Hause geschickt, da haben die gesagt, ja, ich habe gedacht, ihr seid in Norwegen, nicht in der Karibik. Also das war weiße Strände, türkisblaues Wasser. Ich meine, die kalt war es trotzdem.
Ja, wir waren aber trotzdem baden.
Ja.
Über den Polarkreis kann man das schon machen.
Und das war faszinierend.
Ja, diese Strände sind wirklich wunderschön. Man merkt aber erst, dass man in Norwegen ist, wenn man ins Wasser geht. Ne? Dann ist es wirklich eiskalt. Wie war es denn dann nach dieser langen Reise zu Hause anzukommen?
Puh. Ich glaube, es war ein komisches Gefühl, quasi wieder mit dem Van daheim in die Einfahrt reinzufahren. Genauso wie es komisch war, da auch wegzufahren, weil man ja nicht weiß, was einen erwartet. Aber ich glaube, also wir sind jetzt, haben uns schon gut integriert wieder. Es war zwar schon der Kontrast von Norwegen zu hier München City schon auch ein anderer. Mit U-Bahn fahren, einkaufen sind schon viele Leute. Aber ich glaube, wir konnten da so die Ruhe und die Energie so ein bisschen auch mitnehmen. Und wir wussten ja, es beginnt jetzt was Neues, was wir selber auch ein Stück weit formen können. Also du hast einen neuen Job angefangen, ich habe meine Selbstständigkeit dann aufgebaut und dann hat man ja doch irgendwie was zu tun.
Ist ein neues Abenteuer, ne?
Ist ein neues Abenteuer, ja. Aber wir schauen uns ganz oft auch die Fotos an. Wir waren jetzt wieder in Norwegen dieses Jahr, Max und ich und mein Papa und ich. Und wir haben schon so dieses Image, wenn jemand nach Norwegen fährt oder mit dem Van, dann werden wir angefragt, auch Freunde oder so, die dann halt auch davon profitieren und sich freuen, wenn wir davon erzählen. Und das ist nicht, heißt ja, die immer nach Norwegen fahren, wir können es nicht mehr hören, sondern ja, dass sie sich halt mit uns freuen und jeder, der mal dort war, versteht auch, warum wir so eine Begeisterung für dieses Land auch haben. Ich meine, da sind wir nicht die Einzigen, wird dir wahrscheinlich genauso gehen, dass man immer wieder hinfährt und das Land ist, glaube ich, groß genug, dass man immer wieder neue Ecken entdecken kann und allein von den Jahreszeiten ja schon so unterschiedlich auch ist.
Ja, ja, absolut. Also ich reise auch fast jedes Jahr hin, weil es...
Sind wir beruhigt, dass wir nicht die Einzigen sind.
Und es gibt halt einfach so viel, wie du sagst, so viele Ecken zu sehen und zu erleben. Ja, ich danke euch vielmals für eure Zeit heute Morgen, dass ihr eure Reise mit mir und uns geteilt habt. Ich wünsche euch alles, alles Gute, auch für die Selbstständigkeit auch noch alles Gute. Wahnsinn, also auch herzlichen Glückwunsch, dass ihr diesen Mut gehabt habt, euch zu trauen und dass es halt eben dann auch erfolgreich gewesen ist. Und ja, danke für eure Zeit.
Danke für die Einladung. Danke. Und ja, dass wir erzählen dürfen, was wir erlebt haben und dass es ja auch jeder andere eigentlich auch erleben kann oder dass es vielleicht ein bisschen Mut spendet, was man irgendwie machen könnte. Man muss ja nicht immer gleich kündigen und 3 Monate weg, aber einfach vielleicht ein bisschen Inspiration. Ja, genau.
Ja.
Danke für die Einladung. Ja.
Danke euch. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Ciao.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche geht's hier spannend weiter. Und wenn du magst, hören wir uns im Off the Path Daily. Such bitte einfach in der Podcast-App deiner Wahl nach dem Podcast. Und ja, lerne jeden Tag etwas Neues. 7 bis 10 Minuten ist jede Folge lang und wahnsinnig interessant. Ich lerne wahnsinnig viel beim Schreiben und Aufnehmen dieser Folgen. Und ich hoffe, dass du das auch tust. Wie gesagt, Off the Path Daily ist unser anderer Podcast. Und wir haben seit einer Woche einen weiteren Podcast, der nennt sich Off the Path Family. Also schau gerne da rein, denn da reden Line und ich über unsere Reise als Eltern. Ich wollte nicht diesen Podcast hier voll machen mit den Folgen und habe deshalb einen neuen gegründet. Falls dich das interessiert, wie man mit Baby reist, wie das erste Jahr so war und ja, vieles anderes, kannst du gerne dort vorbeischauen. Off the Path Family ist unser neuer Podcast. 3 Stück gibt es mittlerweile. Wahnsinn.